Es ist doch wunderschön, dass wir so viele Probleme haben. Dann haben wir richtig viele Aufgaben, die zu lösen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmermenschen-Podcast. Und heute freue ich mich darüber, dass Dr. Aurelia Zirner bei mir zu Gast ist. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin bei Mensch Next Big Thing. Und Aurelia, stell dich doch ganz gerne selber einmal in ein paar Sätzen vor. Was machst du? Wer bist du? Was treibt dich an?
Vielen Dank, dass ich hier sein darf und sprechen darf. Wer bin ich und was treibt mich an? Ich würde sagen, ich bin eine Unternehmerin mit einem kleinen Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, Innovationsprozesse förderseitig, fördermitteltechnisch zu unterstützen. Dazu sicher später noch mal mehr. Vorrangig geht es für mich immer darum, die Leidenschaft im Innovationsprozess aufrechtzuerhalten und auch das positive Bild der Wirtschaft oder der Wirtschaftsakteure nach oben zu halten, weil es für mich eben so was Schönes ist, ein Teil des freien Marktes oder des freien Marktes in Anführungszeichen sein zu können und mein Unternehmensumfeld so zu gestalten, wie ich es für fair und zukunftsfähig halte. Das macht mir besonders Freude.
Sehr schön, das passt. Das heißt, du passt quasi wie die Faust aufs Auge hier in unseren Podcast. Ich habe den ja ursprünglich mal gestartet, um zu sagen, naja, ich möchte zeigen, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer eben nicht die bösen Kapitalisten sind, sondern im Zweifel die unser Land nach vorne bringen und stützen. Das passt ja schon sehr gut zu deiner Vorstellung. Es war nicht abgesprochen. Das freut mich besonders daran. Und du hast ja gerade schon ganz, ganz viele Punkte gesagt. Ein Punkt, der gefällt mir, da werden wir später bestimmt nochmal drauf eingehen, dass du gesagt hast, in Anführungszeichen freie Marktwirtschaft. Da spreche ich gleich gerne nochmal zu. Aber du hast gesagt, du freust es oder dich treibt es an, Innovationsprozesse nach vorne zu treiben und fördermittelseitig zu begleiten. Ich kann mir natürlich in etwa etwas darunter vorstellen. Erzähl doch mal gerne, was dein Unternehmen und was du dann konkret machst, bevor wir dann gleich so ein bisschen auf deine Vita und auf deine Person.
Vielleicht, wenn ich darf, würde ich es umdrehen, weil man versteht viel besser, was wir machen, wenn man meine Vita ganz grob kennt. deshalb würde ich die Freiheit nutzen, die Fragestellung doch umzudrehen. Ich habe als junges Mädchen einen Vulkan ausbrechen sehen und habe beschlossen, ich muss Vulkanologin werden. Da war ich ungefähr 5. Und habe dann, glaube ich, gesagt, okay, das bedeutet, ich muss Abitur machen und ich muss studieren. dann irgendwann war ich auch schlau genug zu wissen, was ich studieren muss. Habe dann tatsächlich mit Geologie angefangen, nachdem ich dann mein Abi geschafft hatte. Und habe dann aber schnell gemerkt, auch dass das irgendwie nicht so dem Forscherbild entspricht, was ich mir als Kind eben so vorgestellt habe, dass da die schauen Leute sitzen und sich überlegen, wie kann man die Welt besser machen, wie kann man über den Tellerrand denken, weil das fiel für mich alles unter dieses Forschen drunter. Mhm. Und trotzdem habe ich dann meine akademische Karriere weiter fortgeführt, weil ich eben immer dachte, okay, ich muss mich halt einfach noch weiter spezialisieren, ich muss besser werden, bis ich eben zu diesem Punkt komme, dass ich mit den Leuten zusammensitze, die Welt besser machen wollen. Und habe es dann, also nicht mehr ganz geologisch, sondern eher in der Thermodynamik meine Promotion gemacht und habe da eben gemerkt, tatsächlich, weil mir mein Doktorvater zu einem Zeitpunkt gesagt hat, du hast zu deinem jetzigen Zeitpunkt kein Recht auf deine eigene Meinung, jetzt in dem wissenschaftlichen Kontext, weil ich für ein Ergebnis einstehen wollte, was ich, muss ich dazu sagen, nachher auch als richtig rausgestellt hat. Aber das wurde mir zu dem Zeitpunkt verwehrt und da habe ich eben gemerkt, okay, was läuft denn hier falsch? Wie kann denn Wissenschaft so funktionieren, wenn es nicht einer freien Wissensschaffung dienen kann? Und habe dann, auch weil ich schwanger wurde am Ende der Promotion, beschlossen, ich muss die Uni verlassen, ich muss in den freien, wieder in Anführungszeichen, Markt gehen und da diese Brücke zwischen Wissenschaft, die mich ja schon weiter begeistert, und Wirtschaft schließen. Und bin dann über Zufall in einem Technologietransfer-Beratungsunternehmen, so heißt es tatsächlich, landet. Jetzt in dem Teil 1 der Frage, was wir eigentlich machen. Die haben sich auf die Fahne geschrieben, sie Forschungsideen aufgreifen und in den Mittelstand bringen über Kooperationsprojekte, dort im Rahmen, hauptsächlich im Rahmen von ZIM, also dem zentralen Innovationsprogramm Mittelstand. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Ich bin da auch schnell aufgestiegen im Unternehmen, hatte ein großes Team und habe aber immer wieder gemerkt, dass das keinem Unternehmerbild entspricht, dem ich entsprechen möchte. Also weil es lief mir vieles zu intransparent in der Beratung und es lief mir vieles zu unloyal zwischen den Unternehmen ab. Und auch der Umgang mit den Ideen hat mir nicht gefallen. So dass ich dann eben zu dem Punkt gekommen bin, nein, wenn ich wirklich will, dass Wissenschaft und Unternehmertum zusammenkommt, dann muss ich mein Unternehmen gründen. Und das ist sozusagen in dieser Mensch Next Big Thing resultiert. Das heißt, das Ziel unserer Partnerschaft mit den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist es zu verstehen, in welcher Branche befindet sich das Unternehmen, in welcher Branche hat das Unternehmen Erfahrung und auch Entwicklungserfahrung, also Forschung und Entwicklungserfahrung, in welche Perspektive möchte sich das Unternehmen entwickeln, also typisch in Bayern, viele Automobilzulieferer stehen jetzt unter dem Innovation oder unter dem Marktdruck und wollen eben meistens der dann den Bereich Luft- und Raumfahrt für sich erschließen oder eben weitere Spezialbranchen. Und dann versuchen wir zu verstehen, welche nächsten Schritte erforderlich sind, um dahin zu kommen und welche Projekte auch realisierbar sind im Unternehmen, um dahin zu kommen. Vernetzen dann mit Forschungspartnern oder anderen Unternehmen und setzen dann F&E-Kooperationen darüber auf, also formulieren das Thema so, dass es auch in ein entsprechendes Förderprogramm passen kann und akquirieren dann über die Projekte die Fördermittel, sind dann da auch in der ganzen Antragstellung, Abwicklung und Dokumentation auch des Förderprogramms nachher mit dabei, sodass eben das, was sonst kaputt geht unter der Administration, also es gibt so einen schönen Spruch, dass man das Feuer der Begeisterung lässt sich mit Formularen schnell löschen. Und ich finde, das trifft super gut, wenn man in diesem Fördermittelkontext, dass eben das nicht passiert, dass diese Idee einer Innovation, einer gemeinsamen Innovation der Träger über das Projekt ist und nicht das Fördermittel der Träger über das Projekt ist. Weil ich auch nicht glaube, dass ein Fördermittel dazu dienen sollte, die Liquidität im Unternehmen aufrechtzuerhalten, sondern ein Fördermittel sollte dazu dienen, ein Unternehmen langfristig zu stärken, indem ein Produkt entwickelt wird, was marktet werden kann und über Umsätze das Unternehmen stärken kann und nicht das Fördermittel selbst. Genau. Also das ist sehr kurz das, was wir machen. Wir machen natürlich nicht nur in Anführungszeichen Kooperationsprojekte, sondern auch Einzelprojekte. Also wenn ein Unternehmer sagt, nee, aber er möchte das lieber alleine in seinem Unternehmen machen, dann finden wir auch da die passenden Programme. Aber die hehre Vision über Mensch Next Big Thing ist schon dieses vernetzende Denken über teilweise Branchen hinaus auf speziellen Themen, um wirklich große, ich nenne es mal disruptiv oder große Innovationssprünge für Unternehmen ermöglichen zu können.
Ich finde, du hast ganz viel Interessantes gesagt, worüber ich mit dir sprechen möchte. Das erste, und das hat gar nichts mit deinem Unternehmen oder deinem akademischen Werdegang zu tun. Du hast gesagt, du hast einen Vulkanausbruch gesehen. Wo erlebt man denn sowas? Und war das geplant oder ist das...
Das ist gar nicht so schwierig. Ich habe das tatsächlich seitdem auch schon mehrfach bin ich in das Vergnügen gekommen. Aber da war es auf jeden Fall nicht ungeplant, wenn man mit der Fähre von Neapel, glaube ich, zu den Äolischen Inseln, also wir sind nach Vulcano gefahren, meine Mutter mit uns Kindern, sind wir am Stromboli vorbeigefahren. Und der ist ja immer mal wieder so, dass man da schon so eine kleine Lavafontäne drüber sehen kann. Und das ist von der Fähre aus, weil ganz am frühen Morgen, das hat mich so beeindruckt, die Urgewalt oder dieses, dass da was unter der Erde steckt, was raus muss. Das fand ich so toll, dass ich dann, zum Glück waren wir ja dann erst noch in Urlaub auf Vulcano, konnte ich massenhaft Steine sammeln und das war der Anfang.
Ach schön. Ja, ich meine, das gibt's, also ich habe ja schon einige Menschen im Podcast ja, begrüßen dürfen. Und ich frage ja ganz oft, was wolltest du werden, als du so 12 warst? Aber bei dir stand es ja dann schon viel früher fest und auch durch so ein Ereignis. Das finde ich so total interessant, dass sich das, dass das so prägt. Weil ich meine, ja, das ist ein ganz schöner Zeitraum zwischen, ne? Zwischen, ich sehe das mit 5 und dann mache ich mal mein Abi, dann bist du, so, weiß ich nicht, 19 gewesen, dann studieren, also das, ja.
Spricht auch für meine Dickköpfigkeit. Also wenn ich mir was in den Kopf setze.
Ja, schön. Toll. Und dann hast du etwas gesagt, das fand ich ganz interessant, weil ich einen Podcast mit einem Neurobiologen gehört habe und der hat was ganz Interessantes Gleiches gesagt. Du hast gesagt, dein Doktorvater hat irgendwann gesagt, so eigene Meinung ist jetzt vorbei. Jetzt, glaube ich, darf man das so betrachten, Wissenschaft ist natürlich vermutlich nicht der Ort für eigene Meinungen, aber vermutlich, aber da darfst du mich korrigieren, meintest du das eher so, dass du sagst, naja, ich sag jetzt mal, etwas entdeckt, was ich für richtiger gehalten habe als das, was war, dann ist es ja keine Meinung, sondern einfach, ich habe etwas entdeckt und wollte da reingehen. Also verstehe ich das so richtig?
Genau. Ich hab sogar die These, also das ist ja immer These und Antithese eigentlich in der Wissenschaft, eine These formuliert. Und die fand, also die war aber halt anfechtbar. Sagen wir es so. Und diese These wollte ich gerne auf einer Konferenz vorstellen. Und das sollte ich nicht, zumindest nicht mit dem Namen meines Doktorvaters. Und da ich aber diesen Vortrag auf der Konferenz ja im Rahmen meines universitären Auftrags durchführen musste, musste ich natürlich den Namen meines Doktorvaters da draufschreiben. Das heißt, es war relativ klar, das eine oder das andere. Ich glaube, das war auch gar nicht so eng gemeint mit diesem du hast kein Recht auf deine Meinung, dass das so viel und dass ich mich da so in die Enge getrieben habe, gefühlt habe. Das hat aber schon viel mit mir gemacht. Also generell dieser wissenschaftliche Alltag, wie er an Unis besteht, so zumindest so wie ich ihn in den Unis in Deutschland miterlebt habe, ist für mich nicht sehr offen, also fördert für mich kein kritisches wissenschaftliches Denken, so wie ich wissenschaftliches Denken verstehe, weil ich finde, wissenschaftliches Denken ist die Herausforderung, auf ein Problem zu stoßen, nicht zu wissen, wie man dieses Problem löst, aber nicht locker zu lassen, sondern einfach zu überlegen, was für Lösungsmöglichkeiten kann es denn geben? Und dazu gehört, dass man die bestehenden Theorien halt überprüft. Und wenn die halt alle nicht passen, dann kann man doch neue dazu. Das sollte doch das Ziel sein. Und dieses, dass man sich nicht nur in den bestehenden Theorien suhlt und sich damit rühmt, dass man wieder was gefunden hat, was wieder in eine bestehende Theorie passt, die man dann ein bisschen erweitern kann, das hat mich sehr geärgert in dem ganzen wissenschaftlichen Praxis, die ich da erlebt habe.
Das heißt, ich habe das richtig verstanden, weil den Podcast, den ich mit dem Neurobiologen gehört habe, da ging es genau um das. Da ging es irgendwie darum, ich bin natürlich da jetzt nicht sattelfest, aber ich versuche es mal in meinen Laienworten zu sagen. Es bestand immer die Annahme, dass das menschliche Gehirn sich ab der Pubertät sich sozusagen nicht mehr entwickelt. Und das war Status quo. Und der hat dann wohl mit als einer der Ersten gesagt, hey, ich glaube das nicht. Weil dieses und jenes spricht dagegen und dann hat er auch erzählt, wie er richtig angefeindet wurde und wie die Wissenschaftler alle gesagt haben, nein, und das ist das Modell und so machen wir das. Und dann dachte ich mir so als Nichtwissenschaftler, das macht mein Bild, genau wie du es gerade sagst, von der Wissenschaft total kaputt, weil mein idealisiertes und romantisches Bild ist irgendwie genau das, was du hast. Da ist jemand, der sagt, ich habe ein Problem. Und ich möchte es lösen. Und mir stehen sozusagen alle Mittel dafür zur Verfügung. Also ich kann ausschöpfen, ich kann mich, und darin, so verstehe ich Wissenschaft, austoben und Dinge hinterfragen. Und in Wahrheit, und das ist das dritte Mal, dass ich das höre, klingt für mich ganz, oder in Wahrheit ist falsch, aber jetzt zumindest das dritte Mal höre ich das jetzt. Einmal in einem Podcast, einmal von einem Wissenschaftler aus meinem Bekanntenkreis und jetzt von dir. Dass es ganz oft einfach nur darum geht, hey, das ist der Status quo und um Gelder zu bekommen, müssen wir dieses und jenes zu machen, um nicht anzuecken, müssen wir dieses und jenes machen. Und das finde ich total schade. Aber ich finde es total interessant, dass ich jetzt neben diesen neurowissenschaftlichen Teil jetzt auch in deinem Fall, ohne dass ich das natürlich jetzt ausführlich prüfen kann, aber es ist, wie sage ich das jetzt, zumindest aus meinen Erfahrungen kommt es häufiger vor, dass ich das höre, ohne dass ich dafür jetzt einen wissenschaftlichen Beleg habe. Aber das ist vielleicht ein Thema, weil es natürlich auch irgendwie eine Maschinerie ist.
Ne? Ja, und deshalb finde ich eben gerade diese, also die Forschung und Entwicklung, die in Unternehmen stattfindet, so spannend. Weil genau dort darf das ja nicht sein. Genau in den Unternehmen muss man ja wirklich Probleme lösen. Weil man muss ja besser sein als das andere. Das bringt nicht, dass man sich da auf den Status quo beruft, sondern man muss über diesen Status quo hinüberreichen. Und deshalb finde ich dieses, wie Innovation in Unternehmen funktioniert und wie Forschung in Unternehmen funktioniert, so wahnsinnig spannend und beeindruckend. Mhm. Und ich glaube eben, dass die Kombination von einer Forschung- und Entwicklungsabteilung in einem Unternehmen und einem klassischen Forschungsinstitut wahnsinnige Synergien entwickeln kann, weil ich glaube schon, dass dieses verkopfte in Anführungszeichen Systemdenken eines klassischen Wissenschaftlers für ein Unternehmen wiederum sehr viel Mehrwert bieten kann, wenn man es denn richtig dosiert. Weil ein Unternehmer hat natürlich Angst davor, dass dann irgendein verrückter Wissenschaftler da 5 Jahre irgendwie an einem winzig kleinen Problem rumtüftelt, was aber am Schluss den Preis des Produktes so ins Unermessliche treiben würde, dass das gar nichts bringt. Aber dafür ist es ja das Schöne, wenn dann gleichzeitig ein Wissenschaftler oder ein Ingenieur aus dem Unternehmen an der gleichen Fragestellung arbeitet und sich mit dem Forscher an der Uni austauscht und die gemeinsam diese Probleme durchdenken können. Ja, passiert so viel mehr. Da passiert eben, dass man die Dynamik des Unternehmens mit der wissenschaftlichen Tiefe der Forschungseinrichtung kombiniert und genau zu dem kommt, wozu man sonst eben nicht gekommen wäre.
Ja.
Das war jetzt sehr, nicht ganz geschickt ausgedrückt, aber ich glaube, man versteht, was ich meine.
Ja, ich glaube und finde da total interessant. Ich hatte vor einigen Folgen Tina Stavemann zu Gast. Und sie macht spannenderweise etwas. Sie bringt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von Universitäten auch aus dem Ausland in Unternehmen. Und wir haben ganz lange darüber diskutiert oder sie hat erzählt und hat gesagt, naja, das ist total spannend, weil in Unternehmen geht es darum, Lösungen zu finden. Und in der Wissenschaft geht es halt darum, naja, wie schön Probleme sind, sozusagen, weil es so spannend ist. Und das war so ein bisschen, und ich hatte ein Bild gemalt, da ging es so darum, dass sie sagt, naja, klassischerweise, wenn jetzt eine Universitätswissenschaftlerin in ein Unternehmen kommt, dann entwickelt sie ein Formel-1-Fahrzeug, aber anstatt zu sagen, naja, ich steige jetzt ein und fahre los und mach's besser, dann sagt sie, theoretisch könnte man noch anbauen, dann müsste eigentlich, also das heißt, es ist alles da, aber es kommt nie dazu, dass es fährt. Ich hoffe, dass das Bild einigermaßen passend
ist. Genau, aber das ist genau das richtige Bild.
Ja, okay. Ja, spannend. Und umso schöner finde ich, und was für ein Zufall, dass du jetzt quasi diesen Weg gegangen bist, also aus der Forschung sozusagen in die Unternehmen, oder hast ja auch ein eigenes Unternehmen gegründet. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass du eben Folgendes gesagt hast. Du hast gesagt, naja, es ist ein partnerschaftliches Miteinander. Jetzt kommen wir beide aus einem ähnlichen Bereich, nur mit einem komplett anderen Hintergrund. Das heißt, wir haben auch ein Unternehmen, in dem wir Unternehmensentwicklung machen. Und wir haben uns irgendwann mal dafür entschieden, dass wir gesagt haben, naja, wir wollen, oder viele auch der Mitarbeitenden, die bei uns sind, haben gesagt, wir wollen aus der Konzernberatung raus, weil in der Konzernberatung gibt's im Prinzip so ein bisschen, wie du eben gesagt hast, gibt's ein System, und das bedeutet, ich überspitze es jetzt mal bewusst, und es muss nicht überall so sein, aber auch da aus Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so nach dem Motto, wir bezahlen euch, also macht ihr das, was wir euch sagen, und dann entwickeln die vielleicht was, und dann kommt 3 Monate später ein neuer Vorstand, alles für die Tonne und alles umsonst. Deshalb haben wir gesagt, hey, wir wollen in den Mittelstand und dort beraten, weil unser Ziel ist immer, das partnerschaftlich zu machen, und unser gegebenermaßen subjektiver Eindruck ist, im Mittelstand macht man das partnerschaftlich. Das heißt, wenn du sagst, hey Daniel, ich brauche euren Support, dann haben wir das gleiche Ziel und du sagst, der Daniel oder sein Team hat etwas, was ich nicht habe. Das nehme ich in Anspruch, damit wir zu einem Ziel kommen. Das heißt, das Ganze findet irgendwie auf Augenhöhe statt und man arbeitet Hand in Hand im Prinzip. Und so verstehe ich auch das, was du eben gesagt hast, richtig?
Ja, und für mich kommt das tatsächlich auch, dass ich das so betone, aus der Not heraus, dass gegen den Begriff Beratung und auch gegen den Begriff Unternehmensberatung ist gar nichts Negatives zu sagen. Nur, glaube ich, hat sich ein sehr negatives Bild aufgebaut zu dem Klischee einer klassischen Unternehmensberatung. Und insbesondere in der Fördermittelberatung, wie ich Mensch Next Big Thing ursprünglich auch genannt hatte, als Mittelberatung, ist so ein, ich würde es wirklich widerlich nennen, eine widerliche Geschäftspraktik zu beobachten, wie Unternehmen zu Fördermitteln beraten werden und abgezogen werden und im Regen stehen gelassen werden, sobald es irgendwie eine Prüfung gibt, dass sie keine Unterlagen vorhalten können, wenn irgendeine Revision ist, dass ich gesagt habe, davon möchte ich mich ganz klar distanzieren, von diesem Bild eines Unternehmensberaters oder Fördermittelberaters, das möchte ich nicht sein mit meinem Unternehmen. Und dadurch, dass es für mich eigentlich wäre ein Fördermittelberater immer auch ein Unternehmenspartner, habe ich dann halt gesagt, okay, dann nutze ich jetzt halt einfach dieses Wort Partner stärker als das Wort Berater. Und ich finde, die partnerschaftliche Zusammenarbeit macht auch so viel mehr Spaß, weil wenn man eben sagt, es ist partnerschaftlich, dann ist immer klar, dass man das zum Wohle des jeweils anderen macht. Weil eine partnerschaftliche Arbeit wäre nicht, jemandem mutwillig zu schaden. So würde man sich in einer Partnerschaft hoffentlich, in einer funktionierenden Partnerschaft, nicht verhalten. Ja. Deshalb finde ich, trägt das viel mehr als in dem Begriff Beratung, zumal in dem Begriff Beratung ja immer auch drin steckt, ich wüsste es besser. Und das weiß ich ja, das tue ich nicht. Ich weiß nie besser, wie der Geschäftsführer oder der F&E-Leiter eines entsprechenden Unternehmens, wie und was er zu machen hat. Ich versuche zu verstehen, was er machen möchte und wo er hin will. Und dann kann ich aus meiner Erfahrung sagen, was ich für einen guten Lösungsweg halte. Aber das heißt nicht, dass dieser Lösungsweg besser ist als das, was das Unternehmen davor gemacht hat, sondern es ist nur ein anderer Lösungsweg. Und ich glaube, durch diese Schräglage in diesem Beratungsbegriff ist in Deutschland ganz viel auch an Vertrauen kaputt gegangen in den letzten Jahren.
Ich glaube, das ist auch ein ist auch genau der Punkt. Ich kriege das ja mit. Ich bin im Wirtschaftsforum beispielsweise und ich habe auch einen guten Bekannten, der sagt immer, Daniel, was weißt du denn besser in meinem Betrieb, der baut Tankfahrzeuge? Was weißt du denn besser? Wie willst du mich denn besser machen? Dann sage ich, naja, nicht in dem, was du originär tust. Woher soll ich denn wissen, wie man so ein AdBlue-Fahrzeug aufbaut und was für eine Pumpe? Habe ich ja überhaupt gar keine Ahnung davon. Jedoch, und das ist der Punkt, für mich geht es darum, diese Offenheit zu haben, dass ich sage, naja, ich kann dir nicht sagen, wie du dieses AdBlue-Fahrzeug bauen sollst. Ich kann oder wir können dir aber vielleicht dabei helfen, wie du deine Werkstatt organisierst, zu sagen, naja, wie wär's denn da und damit? Und wir könnten zum Beispiel auch deine Buchhaltung digitalisieren, so dass du weniger beispielsweise Personaleinsatz dort brauchst, dass du dir einen weiteren Meister leisten kannst oder was auch immer. Ich glaube, das ist so die Idee. Und ich glaube, da prallen zwei Themen aufeinander. Einmal ganz oft natürlich irgendwie das Ego des Geschäftsführers, der Geschäftsführerin, oder es muss nicht er sein, es kann ein Werkstattleiter sein oder was auch immer. Einfach dieses, ich habe Angst, dass jemand besser ist als ich. Ich glaube, da kommt so ein bisschen diese Abhaltung. Ich will, dass niemand hier reinkommt, wenn man das schlecht erträgt. Und auf der anderen Seite natürlich auch dieses, ich bin der allwissende Berater und ich komme irgendwo hin. Und ich habe das für uns so definiert und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Ich sage, ich komme irgendwo hin. Die Leute fragen ganz oft nach dem ersten Termin, ja, du hast so wenig erzählt. Da sage ich, naja, ich muss ja erstmal zuhören. Ich weiß doch gar nicht, was ihr tut. Und während die erzählen, so geht es mir zumindest, kommt ganz oft, könnte man das machen. Und am Ende lässt sich wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Dinge umsetzen, einfach aus Kapazitätsgründen, zumindest auf einmal die man sich am Anfang erdacht hat. Aber man geht dennoch immer raus und sagt, naja, es gibt schon viele Ansätze, an denen man anpacken kann und jetzt müssen wir einfach priorisieren. Und das finde ich besonders, besonders schön. Da finde ich so schön, auch von diesem Neurobiologen, der hat einen schönen Begriff gebracht oder eine schöne Theorie aufgestellt und die verfolge ich auch. Ich mache es in meinem Team so, dass ich sage, ich brauche die besten Leute und jeder ist in seinem Bereich immer viel besser als ich, auch wenn ich der Chef bin. Also ich finde diese Idee, der Chef weiß alles, ja, ist totaler Quatsch. Ich habe manchmal gar keine Ahnung, also keine Ahnung ist gelogen, aber ich kann manche Dinge einfach operativ gar nicht tun, die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von mir tun. Und ich weiß, naja, die sind da gut und ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Aber erst dieses Zusammenspiel, also quasi dieser Organismus, der macht's halt aus. Und ich, so diese Übertragung, das hat der Neurobiologe gemacht von so einem Körper. Ich brauche die Lunge, ich brauche das Herz und die sind alle wichtig, aber nichts funktioniert alleine, sondern das, ja, das muss so miteinander gehen. Und das finde ich ein wirklich schönes Bild. Zeigst du auch gerade auf.
Ja, ich finde, eine Sache ist mir noch eingefallen. Ich glaube, dass das, was ein Unternehmensberater, wenn wir den Begriff dann ja jetzt alle positiv verstehen, den Luxus, den ein Unternehmensberater hat, ist dadurch, dass er ja in ganz unterschiedliche Konstellationen und Probleme reinschauen kann, kann er ein Wissen entwickeln, das sehr zielorientiert sein kann, weil er nicht immer nur ein Problem sieht, sondern eben ein ganzes Spektrum an Problemen und dadurch vielleicht schon Muster erkennen kann und vielleicht schon sagen kann, naja, okay, wenn ein Unternehmen immer noch nicht digitalisiert ist, dann wäre das vielleicht, auch wenn es die letzten 50 Jahre gut funktioniert hat, jetzt wirklich mal, also das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber dann wäre es jetzt wirklich mal an der Zeit, zu digitalisieren. Oder auch was Personal- oder Mitarbeiterstrukturen betrifft, glaube ich, haben Berater doch auch häufig durch die Erfahrung mit dem Blick in andere Unternehmen die Möglichkeit, Strukturen besser aufzudecken, die schädlich sind, als jemand, der immer eben nur in seiner eigenen Suppe sitzt. Dieses Vogelperspektive, die hilft eigentlich immer, Probleme zu finden. Deshalb kann man einen Unternehmensberater vielleicht auch einfach als den Vogel
betrachten. Ja, genau, der reingeht und sagt, ich lege den Finger in die Wunde oder ich sehe Dinge. Und ich meine, ich kenne das ja selber auch. Wir holen uns auch natürlich regelmäßig externe Menschen genau aus dem Grund rein, weil irgendwann ist man in so einer Situation und da kommt jemand und sagt, naja, habt ihr mal versucht, links rumzulaufen? Ah ja, nee, haben wir nicht. Ja, also dieses, ich glaube, das muss man einfach schaffen. Und das Thema ist immer, ich glaube, wenn du viele Alpha-Männchen oder auch Alpha-Weibchen in den Unternehmen hast, das hat natürlich immer ganz viel mit auch irgendwie, und jetzt nicht nur im negativen Sinne, aber auch Macht zu tun und Einfluss zu tun. Und viele denken, na ja, jetzt hat jemand was aufgedeckt. Ich halte es lieber mal unterm Tisch. So. Aber ja, der Spirit ist halt nicht meiner. Und am Ende müssen das die Menschen immer für sich entscheiden. Aber finde ich sehr, 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 sehr interessant. Jetzt hast du ja so ein bisschen erzählt, was ihr macht. Kannst du so ein konkretes Beispiel, du musst ja nicht einen Firmennamen nennen, aber kannst du mal sagen, das ist so ein Projekt, da kann ich sehr konkret zeigen, was haben wir getan, was ist daraus entstanden. Und wenn du es ein bisschen verklausulierst, weil es Kundenthemen sind, auch gern.
Ich überlege gerade, es sollte ja schon auch spannend sein. Also es gibt ein Unternehmen aus München, mit dem arbeiten wir sehr gerne zusammen, auch auf unterschiedlichen Projekten. Und das hat mir auch einfach die Augen geöffnet für einen ganz neuen Fachbereich, der mir davor ganz, ganz fremd war. Die arbeiten in der forensischen IT. Das finde ich wahnsinnig spannend. Also, und es ist jetzt nicht neu per se und ist sehr IT-lastig und auch mit klassischer IT-lastig, aber da steckt ein Riesenpotenzial drin, was mir einfach gar nicht bekannt war. Und dieser Begriff, dass man Daten nutzt von Geräten, Sachverhalte aufzudecken, finde ich wahnsinnig spannend. Und das ist ein Unternehmen, die hatten davor noch nie Förderprogramme genutzt, weil es einfach ein super laufendes Unternehmen ist. War nicht der Bedarf im Endeffekt da. Und da haben wir angefangen, erstmal tatsächlich mit einem sehr niederschwelligen Förderprogramm, so einem Digitalbonus, weil da natürlich schon die Kosten für die entsprechende IT-Infrastruktur enorm hoch sind, weil die Sicherheitsforderungen sehr, sehr hoch sind. Das heißt, man kann da kein klassisches ERP nehmen, so, sondern es muss ja ein komplett abgekapseltes System sein, was angriffssicher ist, aber trotzdem leistungsstark ist. Und so haben wir da praktisch den Fuß reinbekommen in das Unternehmen und haben dann erst gemerkt, die verstehen selber gar nicht, oder doch, verstehen schon selber, aber die wussten gar nicht, wie innovativ sie sind und dass das, was sie da tagtäglich machen, mehr als qualifiziert Förderprogramme für Innovationsprojekte zu bekommen. Mhm. Und dann haben wir für die eben angefangen, allerhand Projekte sozusagen erstmal fördern zu lassen und jetzt auch zuletzt eine Kooperation mit der Charité Berlin, also das ist auch eine Zusammenarbeit, die mit dem Unternehmen schon länger bestand, aber die eben auch noch nie über Fördergelder offen ist. Und jetzt ist natürlich der Win-Win-Effekt doppelt. Die machen das, was sie gut können und was sie sowieso gut können, ein bisschen beschleunigt darüber, dass sie Kapitalzuschüsse erhalten und dadurch einfach besser investieren können, vor allem in Personalaufbau und Infrastrukturentwicklung im Unternehmen und dadurch einfach viel besser, viel schneller wachsen können. Also das ist so ein Beispiel, wo ich glaube, dass wir wirklich sehr viel Positives bewirken konnten. Ein anderes Beispiel ist ein kleines Unternehmen oder ein relativ junges Unternehmen noch auch, die wahnsinnig viel mit Förderprojekten zu tun hatten. Und im Endeffekt fast jeden Mitarbeiter über irgendein Förderprogramm gefördert hatten, aber es nicht geschafft haben, die entsprechende Struktur im Unternehmen dahinter aufzubauen, um diese Kosten und Optionen zu monitoren. Dass es eben nicht vorkommen kann, dass Leute überbucht werden oder doppelt auf Projekte gebucht werden und so. Und da aufzuräumen, auch eben erstens hinsichtlich der Struktur, wie die F&E-Kapazitäten im Unternehmen erfasst werden, aber auch in der Planung der F&E-Pipeline, weil nicht jedes coole Projekt, mit dem die Uni um die Ecke kommt, muss dem Unternehmen auch dienlich sein. Mhm. Da auch ein bisschen auszusortieren und eine klarere Innovationspipeline aufzusetzen, das kann eine andere Leistung sein, die wir einbringen können in diesen Fördermittelprozess. Genau, ja, im Endeffekt ganz klar, die Unternehmen, die davor noch nie mit einem Forschungspartner kooperiert haben, weil sie einfach keinen Bock darauf hatten oder weil die schlechte Erfahrung mit dem Kontakt mit Uni-Profs hatten. Verstehe ich sehr gut, gibt's zu häufig, geht mir auch so, wenn ich irgendwie versuche, da mit jemandem in einem vernünftigen Zeitrahmen einen Plan aufzustellen und das aber einfach nie zustande kommt, weil entweder Termine unabgesagt fehlen oder einfach solche Luftschlösser gebaut werden, dann verstehe ich, dass ein Unternehmer unter Zeitdruck sagt, ne, mit Unis arbeite ich nicht zusammen. Mhm. Aber wenn die dann mal merken, dass wenn sowas gut vorbereitet und gut vermittelt ist, dass das super positiv sein kann, auch wenn die immer noch nicht auf der gleichen Ebene ticken oder arbeiten, aber trotzdem der Wissensaustausch, der funktioniert darüber, dass wir in diesem Wissensaustausch über die Projektlaufzeit auch helfen. Zwar hat man irgendwelche Arbeitspläne erstellt, aber trotzdem in der Praxis ist es ja nicht nur das Abarbeiten von Arbeitsplänen, sondern in der Praxis ist es, dann läuft irgendwas anders als erwartet. Dann hängt es irgendwo, im schlechtesten Fall macht der Forschungspartner dann an irgendeiner ganz anderen Stelle weiter, anstatt dass man über das Problem spricht und dann da eine konkrete Lösung zusammen entwickeln kann. Also ich glaube, diese moderierte Zusammenarbeit, die ist der größte Mehrwert, den wir liefern können, weil eben die Sachen nicht hängen bleiben. Also weil es auch immer unser Interesse ist, dass ein Projekt weitergeht. Es war noch nicht so das beste Beispiel, aber eben weil ich mich schwer tue mit dem, darf ich verraten, was darf ich nicht verraten?
Da, alles gut. Ich versuche mal das für mich zusammen zu fassen. Das heißt, auf der einen Seite zeigt dir auf, welche Fördermittel überhaupt möglich wären. Das heißt, bei dem Beispiel von dem ersten, dem IT-Forensik-Unternehmen zu bleiben, zu sagen, naja, ihr macht die ganze Zusammenarbeit und wisst ihr, man kann sogar für das, was ihr schon macht, Zuschüsse kriegen und vielleicht finden wir auch noch Themen. Das zweite, wenn ich es richtig verstanden habe, ist so ein bisschen die Unternehmen operativ zu unterstützen im Sinne von, hey, ihr bekommt schon Fördermittel, aber wir helfen euch, das für euch sozusagen nochmal strukturierter aufzusetzen, dass es auch in der Organisation effizienter wird. Das heißt, ich würde mal sagen, klassische Unternehmensberatung eigentlich. Und das Dritte, so wie ich es rausgehört habe, geht es darum, ein Stück weit Übersetzer zu sein zwischen zum Beispiel einer Universität und einem Unternehmen, weil ihr sagt, hey, wir sprechen die Sprache irgendwie von beiden, indem ihr sagt, naja, das ist die Thematik. Wir haben uns das angehört, die Forschungseinrichtung macht aber gerade was völlig anderes. Wir sollten mal dieses und jenes tun oder sprecht doch mal mit denen. Ja, also habe ich das so richtig zusammengefasst. Okay, ja, es ist ja total spannend und geht ja weit über das hinaus, was ich mir jetzt genau das, was du eben gesagt hast, unter klassischer Fördermittelberatung, was ich darunter kenne, im Sinne von, hey, es gibt ein Fördermittel, beantragt das, dann bezahlt ihr uns und wir sind weg.
Genau.
So, das ist ja so das klassische Thema. Ja, finde ich total gut, der Ansatz.
Vielleicht noch ein vierter Punkt. Das ist nicht nur das Übersetzen zwischen Forschung und Unternehmen, sondern der vierte Punkt ist dann tatsächlich auch der Technologietransfer. Dadurch, dass wir eben branchenoffen mit den Unternehmen zusammenarbeiten, kennen wir die entsprechenden Innovationsthemen der unterschiedlichen Branchen, bisschen Markttrends und so weiter und können dann schon auch gezielt sagen, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel von einem Projekt, wo ein 3D-Druckunternehmen ein Ventil herstellen wollte für den 3D-Druckprozess. Und wir aus einem anderen Projekt, wo es um einen ganz anderen Prozess ging, sagen konnten, hey, in diesem Lebensmittelprozess gibt es im Endeffekt so ein Ventil schon. Und wir haben die Unternehmen dann vernetzt miteinander. Ja. Und die haben dann zusammen mit relativ wenig Aufwand, natürlich weil schon viel Vorwissen bestand, genau dieses Ventil für die Anwendung im 3D-Druck entwickeln können. Hm. Das ist vielleicht noch eben dieser vierte Punkt des Technologietransfers, den wir auch noch mit einbringen können.
Ah, super spannend. Mit wie alt warst du, als du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig? Und hast du dann direkt ein Unternehmen gegründet oder hast du es erstmal auf eigene Faust gemacht? Wann war das?
Ich war 34. Da, ich bin nicht in einer Unternehmerfamilie groß geworden und für mich, ich hatte nie die Idee, dass ich Unternehmerin bin. Ich habe mich so nie wahrgenommen, dass ich eine Unternehmerin bin. Und ich wurde sozusagen zur Unternehmerin geprügelt mangels Alternativen, die sich mit meinen Idealen haben vereinbaren lassen. Also für mich ist Freiheit und die Freiheit, Entscheidungen zu treffen, mit der Last der Verantwortung, die das bedeutet, so wichtig, dass ich gesagt habe, okay, kann nur Unternehmertum der richtige Weg für mich sein. Wie es dazu kam, war im Endeffekt sehr unschön, weil ich wurde gekündigt aus dem Beratungsunternehmen, in dem ich davor war, aufgrund meiner Schwangerschaft. Und das hat dann natürlich, ich bin ja nicht blöd, ich weiß ja, dass wenn man schwanger ist, kann man so da irgendwie sagen, nee, ihr dürft mich gar nicht kündigen. Aber die hatten halt ganz klar das Bild, eine schwangere Frau hat in der Beratungsfirma nichts zu suchen. Und das war im Endeffekt der Tritt in den Hintern, die Richtung zu sagen, okay, ich muss mich selbstständig machen. Ich habe das dann zwar natürlich noch ausgekämpft, die Klage mit dem Beratungsunternehmen, aber in der Zeit habe ich schon angefangen, in der ich ja schwanger war, habe ich schon angefangen, ein Fernstudium zu machen für Management, weil ich gesagt habe, okay, ich gründe nur, wenn ich auch entsprechende Management-Erfahrung habe, rein. Die naturwissenschaftliche Basis reicht mir nicht aus. Ich möchte da schon ein bisschen was Handfestes noch dazulernen. Und habe dann auch über Glück im Endeffekt, weil ich mit dem Team in der Beratungsfirma, wo ich davor war, ausgelagert war, weil ich, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt diesen wie man Mitarbeiter führt in der Beratungsfirma, dem Ideal nicht entsprochen habe. Ich habe das denen immer viel zu freundlich und viel zu kollegial alles gehandhabt und viel zu wenig Stress ausgeübt auf die Leute. Deshalb wurde ich ausgelagert und war zur Untermiete. Und mit dem Unternehmen, wo ich zur Untermiete war, habe ich mich viel ausgetauscht. Und die haben gesagt, ey, Aurelia, mach dich doch selbstständig. Und das war ist eine Kreativagentur. Und die haben gesagt, ja, wir helfen dir mit dem Markenaufbau, wir helfen dir mit der Webseite und so. Ich habe aber gesagt, naja, aber ich habe auch, woher soll ich Stammkapital nehmen? Wie soll ich denn das machen? Und dann haben die mich auch unterstützt mit der Stammkapitaleinlage, haben dafür dann natürlich Gesellschafteranteile bekommen. Und so ging das Schritt für Schritt. Am Anfang auch viel mehr eben mit dem Fokus auf für Forschungseinrichtungen arbeiten, weil ich in der ersten Zeit eben auch noch parallel an der Uni tätig war, in der Habilstelle in Tübingen. War es eher darauf ausgerichtet, eben als Transferstelle für Universitäten zu fungieren, bis ich dann verstanden habe, nee, ich will nicht eine Transferstelle für Universitäten sein, sondern ich will eine Transferstelle für Forschung und Entwicklung treibende Unternehmen sein. Das war dann sozusagen die Unternehmensentwicklung, die wir dann in den letzten 5 Jahren auch noch mitgemacht haben.
Okay. Heißt aber, unser Podcast heißt ja Unternehmermenschen. Wir müssen wahnsinnig viel über dein Unternehmen erfahren. Aber jetzt retrospektiv ist es natürlich, sagst du, okay, und dann haben die mich gekündigt in der Schwangerschaft. Das war ja vermutlich sehr schmerzhaft in der Situation. Und am Ende stellen wir aber fest, naja, du hast es eigentlich gebraucht, weil dadurch hast du dann diese, ich sag mal, du hast gesagt Glück, aber sag ich, naja, dann hat das Leben dir die richtigen Leute da dahingestellt und dann ging es weiter. Und jetzt weiß ich ja, du hast ja 3 Kinder. Das heißt, du bist Unternehmerin, Vollblutunternehmerin. Spannenderweise kann man ja fast sagen, ist ja ein bisschen wie mit der Forschung, ne? Also das heißt, du hast den Vulkanausbruch gesehen und gesagt, ich will das erforschen. Und jetzt sagst du, naja, ich will Freiheit halt leben und stellst fest, ja, also wie es jetzt ist, funktioniert es irgendwie nicht. Also erforsche ich, wie kriege ich das? Also die Forscherin ist ja da. Aber wie kriegst du das unter einen Hut? Also was ist dein das Thema, dass du sagst, das managst du? Also jeder, der in der Unternehmensberatung, Unternehmensentwicklung, wie das auch immer jetzt heißen mag, schon mal war, weiß ja, selbst wenn es partnerschaftlich ist, das ist ja ein toughes Business.
Also für mich überwiegt immer das Positive. Also für mich ist dieser Zugewinn an Freiheit, der macht mich so stark, dass es den Weg praktisch ebnet dafür, dass das möglich ist. Also ich will nicht sagen, dass ich nicht total verzweifelt bin und mich am Ende meiner Kräfte ab und zu fühle. Das wäre verlogen zu sagen, irgendwie, das ist alles super schön und läuft immer toll. Und ich habe wahnsinnige Selbstzweifel, ob ich mit dem Unternehmerbild, was ich habe, was ich leben will, nicht eigentlich total naiv bin und bescheuert bin, das zu machen in solchen wirtschaftlichen Zeiten. Und dass ich nicht total bescheuert bin, dass ich das versuche, obwohl ich 3 Kinder habe, die ich ernähren muss. Und wieso das geht, glaube ich, ist eben, weil mein Mann und ich, uns ist eben dieser Begriff der Freiheit das zentrale Thema in unserem Leben. Und wenn wir uns ein Leben aufbauen wollen, was dem entspricht, unseren Idealen entspricht, dann müssen wir eben bereit sein, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und für meinen Mann hat das bedeutet, dass er sozusagen die Pflicht für Kinder und unser Zuhause übernimmt und ich die Pflicht für das Thema Geld verdienen übernehme. Und wir haben das eben anders aufgeteilt als die meisten anderen Familien. Und dadurch, dass wir uns aber damit jedem Räume geben, in denen er frei ist, funktioniert das sehr gut. Aber es ist schon auch eine große, große Herausforderung.
Ich finde sehr schön, dass du das sagst, weil auch hier bewusst, wir wollen ja nicht die Instagram heile Welt, also wir könnten es jetzt auch so inszenieren, irgendwie von der Forscherin zur erfolgreichen Unternehmerin und alles läuft am Schnürchen, aber das ist ja, wie das auch wieder aus meiner anekdotischen Evidenz sozusagen, wie das nie der Fall ist. Ich kenne niemanden, also ich kenne keinen erfolgreichen Unternehmer, keine erfolgreiche Unternehmerin, wo nicht auch Dinge nicht funktioniert haben oder wo andere Dinge im Argen sind. Und das finde ich auch, oder im Argen ist ein falsches Wort, aber wo man zahlt einfach immer einen Preis dafür, für das, was man tut. Und genau das, was du gerade sagst, wenn ich maximale Freiheit möchte, habe ich natürlich wenig Verbundenheit. Das heißt, Verbundenheit auch mit Sicherungssystemen, was weiß ich was. Und das muss man einfach wissen. Und ich finde es total gut. Und das ist ja im Prinzip Unternehmer-DNA par excellence, zu sagen, ich übernehme Verantwortung für mich, für mein Leben, für meine Familie, aber natürlich auch für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das finde ich eigentlich das Schöne an dieser Nummer. Du sagst ja selber, boah, bin ich nicht total bescheuert, weil jeder, der sowas mal gemacht hat, versteht, vielleicht auch jeder, der es nicht gemacht hat, kann im Ansatz verstehen, was das bedeutet. Aber darüber zu sprechen, finde ich total wichtig, weil du sagst, naja, mein oberster Wert ist die Freiheit, so verstehe ich das, und ich zieh's durch. Und jetzt merkt man, glaube ich, du bist reflektiert, du bist nicht vollkommen wahnsinnig, aber heißt, du gehst natürlich Risiken ein, aber ist ja auch schön, weil du kriegst ja auch dann Gelegenheiten sozusagen geschenkt, wie mit den Menschen, die dann, ich sage jetzt mal, mit dir gemeinsam gegründet haben. Arbeitet ihr noch zusammen? Also sind die noch bei dir investiert?
Ja, die sind noch investiert. Die haben noch ihre Gesellschafteranteile. Wir haben jetzt auch unseren ersten, ich würde es mal, unsere erste Emanzipationsphase hinter uns gelassen. Also ich glaube, das ist auch was, worüber man sich klar sein muss. Wir haben alle relativ naiv gegründet und diese Gesellschaft aufgebaut, auch einfach in dem Vertrauen aufeinander, was wahnsinnig gut war und was mir auch viel Kraft gegeben hat. Glaube ich, hätten sie mir nicht so viel Vertrauen gegeben, hätte ich mich vielleicht dann doch auch nicht getraut. Der negative Teil daran war, dass vieles nicht ganz durchdacht war und viele ihrer Rollen nicht ganz klar waren, ihrer Verantwortung und ihrer Pflichten auch als Gesellschafter nicht ganz klar war und die zu einer Schräglage geführt haben. Also ich habe zum Beispiel immer gedacht, ich müsste denen dankbar sein, bis ich verstanden habe, nee, ich muss denen nicht dankbar sein. Klar, ich darf denen dankbar sein und ich bin denen dankbar dafür, dass sie an mich geglaubt haben, aber ich muss ihnen nicht insofern dankbar sein, dass ich ihnen was schulde. Und das hat eben bei uns als vier Gesellschafter, und wir haben das dann auch noch schwierig, dass ich eine Frau und dann drei Gesellschafter, war für mich nicht leicht, da wieder ein Gleichgewicht aufzubauen zwischen dem, okay, wir dürfen auch deren Forderungen nach Gewinnausschüttung sein, wenn ich zum Beispiel mir extra wenig Gehalt auszahle, damit die Firma gut wachsen kann und so. Einfach diese ganzen Zwischenempfindlichkeiten, die entstehen und vor allem wachsen, auch je länger ein Unternehmen am Markt ist, die wieder zu harmonisieren, das war jetzt unsere letzte Errungenschaft. Und ich glaube, das haben wir aber sehr gut gemacht, indem wir, glaube ich, alles zugelassen haben, weil wir haben keinen Bock mehr aufeinander. Nee, wir wollen es aber machen und wir schaffen es und wir reden einfach über alles. Und jetzt eben angefangen haben, klarere Strukturen aufzusetzen, klarere Verantwortungsbereiche zu definieren. So dass es, ich will es wirklich eine Emanzipation nennen, die überfällig war für das inzwischen bald fünfjährige Unternehmen. Genau, so dass jetzt sich alle, glaube ich, auch freuen wieder auf das, was kommt.
Ja, aber es ist doch total schön, wenn man diese Erfahrung macht, egal wie es ist. Ich habe das ja auch alles durch. Es gibt nicht das Patentrezept, wie man das macht. Und wenn es euch so gelungen ist, dann mit offenen Karten zu spielen, finde ich das total gut, spannend. Sag mal, ich habe eben gesagt, ich erinnere mich bei deinem Einstieg, da hast du gesagt, in Anführungszeichen, freie Marktwirtschaft. Wir könnten wahrscheinlich jetzt einen Tag darüber diskutieren. Ich würde dann aber natürlich einmal ganz konkret von dir fragen, in Anführungszeichen, freie Marktwirtschaft, was dein Background dazu?
Ich finde vor allem die Frage ja besonders witzig vor dem Hintergrund, dass ich ja als Fördermittelberatung praktisch
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Du, ja, schade.
Nee, dieses Spiel spiele ich schon absichtlich in dieser Rolle auch. Genau, also für mich ist einfach vielleicht das Bild von Unternehmertum, was ich habe, ist Nummer, also ein Bild auch von Menschen, was ich habe. Und das ist prinzipiell erstmal ein gutes Bild. Also ich gehe immer von der Unschuldsvermutung sozusagen aus. Und ich finde das Prinzip von Handel wahnsinnig spannend. Also man bietet was an und man einigt sich mit einer anderen Partei auf einen Deal, also auf einen Austausch, entweder Geld gegen Dienstleistung oder Dienstleistung gegen Dienstleistung oder wie auch immer, oder Produkt gegen Dienstleistung. Gibt es ja zigtausende an Konstellationen, auf die man sich einigen könnte. Und das finde ich ein wahnsinnig schönes Prinzip. Und ich glaube, wenn man dieses Prinzip ungestört lassen würde, dann würde es auch häufig gar nicht so pervertieren, wie es inzwischen doch pervertiert ist in gewissen Strukturen, die, ich würde da schon es weitestgehend begrenzen auf Konzernebene. Und da hat für mich einfach der Staat beziehungsweise das Geldsystem zu viel Einfluss auf wie Handel und Marktwirtschaft funktionieren kann. Das heißt, für mich ist in dem jetzigen Wirtschaftssystem, wie wir es in Deutschland haben, praktisch kein freier Handel möglich.
Und deshalb sagst du freie Marktwirtschaft in Anführungszeichen.
Ich bin so frei, also ich nutze meine Freiräume als Unternehmerin, um der bestehenden unfreien Marktwirtschaft frei zu sein, weil ich meine Unternehmerwerte lebe und mich da nicht verbiegen lasse. Was es mir schwer macht, teilweise, weil ich einfach entsprechend nicht Mitläufer bin, wie vielleicht andere, aber es gibt mir die Freiheit, meinem Ideal treu zu bleiben. Mhm. Und deshalb ist es schon so frei, dass ich dieses Ideal ausleben kann. Und jetzt noch der Bogen zurück zu den Fördermitteln. Dadurch, dass ich ja mit Unternehmen zusammenarbeite, die ich wirklich toll finde und die wirklich tolle Sachen machen, diese Subvention und den Subventionsbegriff im Allgemeinen, den finde ich, kann man sehr, sehr kritisch beleuchten und auch wie Fördermittel verteilt werden, kann man sehr, sehr kritisch bewerten. Aber meine Bemühung geht ja dahin, diese Subvention oder diese Fördermittel so in die Unternehmen zu bringen, dass die Unternehmen zukunftsfähig sind in einem freien marktwirtschaftlichen Sinne, wie ich ihn verstehe, weil die das Unternehmen einfach auf viele Füße wieder stellen können, weil die Entwicklungspotenziale im Unternehmen mobilisieren können und dadurch einfach wachsen können in einem doch, finde ich, sehr maroden Wirtschaftssystem, wie wir es in Deutschland haben, gerade für Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung investieren. Also wenn man sich das anguckt, wie viel in den USA, wie viel in anderen Ländern in Forschung und Entwicklung investiert wird, stinkt Deutschland einfach massiv ab. Weil es so schwierig ist, in Deutschland ins Risiko zu gehen als Unternehmen, weil die laufende Belastung so groß ist, dass Innovationspotenziale einfach abgetötet werden vom System her schon. Mhm. Und da versuche ich dann praktisch meine Rechtfertigung dafür, dass ich obwohl ich eigentlich für einen freien Markt bin, im Bereich Fördermittel und Subventionen aktiv bin.
Ja, es ist total interessant. Ich finde, du hast es gerade gesagt, in den USA gibt es ja einen ganz anderen Markt. Ich glaube, das ist also für diese Themen der Geldgeber als beispielsweise, als Beispiel. Und ich finde, das hat natürlich viel auch mit der Kultur irgendwie tatsächlich zu tun. Im Sinne von, dass in Deutschland und spannenderweise auf Unternehmerebene ist es sich gar nicht so verbreitet, aber wenn in Deutschland ein Unternehmer Schwierigkeiten hat, stelle ich fest, natürlich auch in meinem Umfeld, dass andere Unternehmer tatsächlich ganz oft bereit sind zu helfen und zu überlegen, wie können wir den denn supporten, was kann man machen, und wenn es nur Ratschläge sind oder Gefälligkeiten, whatever. Spannenderweise alle die, oder nicht alle, es ist nicht wahr, aber ein Großteil der Menschen, die nicht Unternehmer sind, die stehen, und ich überspitze das Bild jetzt, am Rand, applaudieren und sagen, siehste, habe ich doch gesagt, dass das nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist das eine, und ich finde, man sieht es auch schon so ein Stück weit in der Begrifflichkeit. Also in den USA sagen die Venture Capital, Und bei uns heißt es Risikokapital. Ja. So, das eine heißt, ich wage etwas, um etwas zu gewinnen. Das andere sagt direkt, naja, ich riskiere. Jetzt kann man sagen, das ist ja spitzfindig. Aber ich bin davon überzeugt, dass das einen Unterschied macht. Weil ich würde natürlich, also ich bin ja auch leidenschaftlicher Unternehmer und ich sage, ich mache es nie für Geld. Das ist eine Konsequenz, die daraus folgt und es ist super gut. Du kannst mich aber, also wie viele Coaches mich schon kontaktiert haben im Sinne von, ach, und so verdienst du mehr Geld, kannst du mich nicht mit triggern. Also ich möchte gut leben und ich möchte auch ein angenehmes Leben haben, also nicht falsch verstanden werden. Und ich habe mit Sicherheit auch das eine oder andere Hobby, wo ich sage, ja, das natürlich kostet das Geld und man macht das, aber für mich ist die Definition, warum mache ich das, ist nicht, um Geld zu haben, sondern ich bin davon überzeugt, wenn ich etwas mit Freude tue und mit Leidenschaft tue und ich komplett blöd bin, dann erfolgt aus diesem Tun eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit und eine gewisse finanzielle Freiheit. Und ich finde, das ist total, total in Ordnung, weil ich habe ja auch viel gewagt oder ich wage ja auch viel und ich versorge vielleicht Menschen mit Jobs und mit all dem, was es für ein gutes Leben braucht. Und ich würde gar nicht sagen, es geht nur um diese finanzielle Thematik, sondern ich glaube, dass man auch Menschen entwickeln kann in Unternehmen.
Ich finde aber auch tatsächlich, dass es gar nicht schlimm wäre, wenn jemand Unternehmer wäre, also ich bin es auch nicht, aber ich fände es auch nicht verwerflich, wenn jemand Unternehmer wird mit der Motivation, Geld zu verdienen oder reicher zu werden als jemand anderes. Weil er tut es ja und übernimmt mehr Verantwortung als jemand anderes, der eben kein Unternehmen gründet. Er sorgt für die Schaffung von Arbeitsplätzen und so weiter. Also er schafft ja damit auch im Endeffekt einen gesellschaftlichen Mehrwert, hoffentlich zumindest. Also kommt natürlich dann am Schluss auf das Unternehmen drauf an, was er da oder sie da gründet. Aber an sich finde ich auch eine Gewinnmaximierungsabsicht hinter einer Gründung nicht per se verwerflich. Und das ist dieses Unternehmerbild, was ich in Deutschland so negativ bewertet empfinde. Mir wurde an der Uni auch gesagt, du hast ja gegründet, damit du reich wirst. Das war zu einer Zeit, wo wir von einem Hungerlohn gelebt haben, wo ich mir gedacht habe, du bist Prof, ja? Du kriegst jeden Monat dein Professorengehalt überwiesen, egal wie es läuft, völlig egal wie es läuft bei anderen. Und du unterstellst mir, ich würde das ja nur machen, um reich zu werden. Was ist hier eigentlich kaputt? Und das ist so weit verbreitet, dass diese Missgunst, eben wie du auch sagtest, jemand, der kein Unternehmen gegründet hat, der steht eher daneben und klatscht, wenn ein anderes Unternehmen, also ich habe es ja gesagt, weil der eben nicht bereit war, ins Risiko zu gehen und nicht bereit war, seinen Verdienst, seinen Lebensstandard in Frage zu stellen. Das finde ich so schade. Eigentlich müsste man allen, so wie man den Krankenschwestern zu Corona-Zeiten applaudiert hat, eigentlich wäre es jetzt höchste Zeit mal, dass man für alle Unternehmer und die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, applaudiert, vor allem in den, wie es die letzten Jahre lief, hätte man sich doch mal einen Applaus verdient.
Ja, ich glaube, dass das passiert irgendwie und das wird wieder, ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen die Verantwortung übernehmen, dass das auch wieder gewertschätzt wird in Zukunft, weil, ich meine, eines ist ja klar, so wie es jetzt aktuelles kann es ja nicht auf ewig funktionieren. Also irgendwie jeder weiß es, aber auch da keiner wagt, das zu ändern. Ich bin da total gespannt. Zum Abschluss unseres Podcasts darf sich mein jeweiliger Gast immer etwas wünschen. Drei Dinge. Eine gute Fee kommt vorbei und kann diese drei Dinge realisieren. Das muss nichts es muss nicht sein, was mit deinem Unternehmen zu tun hat, kann auch gesellschaftlich oder auch für dich privat sein, aber welche drei Wünsche hat Dr. Aurelia Zirner für die Zukunft vielleicht mittel-, kurz- und langfristig?
Also gegenseitiges Wohlwollen würde ich mir viel mehr wünschen, ist, dass man sich miteinander freut und füreinander freut, das würde ich mir wirklich wünschen. Und das geht eben auch in diese Richtung mit dem Unternehmertum und dem Bild von Unternehmertum, was man in Deutschland hat. Dann wünsche ich mir mehr Risikobereitschaft, also mehr Experimentierfreude, mehr wieder auch die Möglichkeit des Scheiterns zulassen. Weil das finde ich immer am spannendsten. Wenn man wirklich experimentiert, dann passieren tolle Sachen, auch wenn manchmal Sachen in die Luft gehen. Mhm. und daran können alle immer total viel lernen. Und das hängt zusammen mit dem Wunsch, positiv in die Zukunft zu gucken, dieses Aufhören zu problematisieren, die Probleme, die wir jetzt haben, anschauen, sagen, ja, okay, die kennen wir, die sind jetzt auch nicht neu. Die kriegen wir jetzt auch noch in den Griff und wieder nach vorne zu gucken, weil mich nervt dieser Pessimismus überall. Und dieses Problematisieren, das nervt. Ich kann ja sagen, es ist doch wunderschön, dass wir so viele Probleme haben, dann haben wir richtig viele Aufgaben, die zu lösen. Das werde ich mir auf jeden Fall wünschen. Das wäre mein dritter großer Wunsch.
Nur weil du es gerade angesprochen hast, du hast gesagt, Scheitern zulassen. Was bedeutet für dich Scheitern?
Ist das ein Plan, den ich hatte, der nicht aufgeht? Also kann sein, dass ich mir vornehme, irgendwie eine DIN A4-Seite mit einer hübschen Schrift als schönen Brief zu schreiben und dann schaue ich mir die DIN A4-Seite an und sage, oh, meine Schrift ist so hässlich, das hat überhaupt nicht geklappt. bis hin zu, dass ich sage, ich habe versucht, mein Unternehmen aufzubauen mit den Idealen, für die ich stehe und ich schaffe es nicht, das Unternehmen so wirtschaftlich zu gestalten. Es klappt nicht. Ich muss zumachen. Oder ich muss es anders machen. Muss irgendwas anders stellen. Das ist für mich immer, Scheitern geht bis zur Existenz, glaube ich. Also für mich wäre auch Scheitern, wenn meine Ehe scheitern würde, wovon ich nicht ausgehe. Aber das wäre für mich auch ein Scheitern, weil das was ist, an das ich glaube. Und wenn es anders kommt, als so wie ich mir das vorgestellt habe, ist es ein Scheitern.
Würdest du, ich frage, und vielleicht hört man aus der Frage schon meine Absicht, sagen, als du damals in der Beratung gekündigt worden bist, das war ein Scheitern?
Ja, ich habe mich richtig, richtig verletzt gefühlt, weil ich habe mich aufgeopfert für diese Firma. Ich habe so viel gemacht, so viel eingebracht, neben Zeit auch an Ideen und Lösungsbereitschaft, Konflikte mit Kunden, die ich alleine irgendwie ausgekämpft habe. Ich habe so viel gegeben und dann da so abserviert zu werden und so hässlich, wirklich so hässlich abserviert zu werden. Das hat sich als Scheitern angefühlt, weil ich da gearbeitet habe und gedacht habe, ich kann ja meinen Teil dazu beitragen, dass es anders ist. Und da habe ich gemerkt, das konnte ich nicht. Das war ein Scheitern. Ich
führe die Frage fort. Wenn das nicht passiert wäre, würden wir dann hier sitzen und würden über dein Unternehmen sprechen?
Nein, deshalb ist Scheitern völlig gut. Also Scheitern ist saugut. Bei jedem Experiment, also in meiner Doktorarbeitsphase habe ich super viele Experimente gemacht. Aus den gescheiterten Experimenten hat man teilweise mehr gelernt als aus den erfolgreichen, weil nur da hat man gesehen, wo halt was schief läuft. Wenn alles gut läuft, dann sieht man ja nicht, wo es schief läuft.
Ich habe meine, also okay, ich wollte es wissen. Ja, spannend. Finde ich total interessant. Liebe Aurela, ich danke dir für deine Zeit. Das hat mir große Freude bereitet. Dein Unternehmen und deine Tätigkeiten verlinken wir in den Shownotes, sodass die Menschen auf dich zugehen können, die das spannend fanden und vielleicht dich, dein Unternehmen, eure Dienstleistung gerne in Anspruch nehmen möchten oder sich einfach informieren. Hat mir große Freude bereitet und ich sage, bis ganz bald.
Vielen Dank, mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Tschüss.